Es ist für mich eine Freude, dass ich zwei Geschwister begleiten darf. Die kommen aus der Ukraine, Viktor und Lili Marchuk, und ich darf ihr Pfarrer sein. Wer mich noch nicht kennt, Jakob Janssen. Aus Gummersbach, gebürtig aus dem Ural, aufgewachsen in Kasachstan und seit nunmehr 32 Jahren in Deutschland. Ich möchte bitten, dass die Brüder uns die dir schon mal einschalten. Wir sehen hier die Karte der Ukraine. Von hier kommen die Geschwister. Und zwar ist die Hauptstadt Kiew. Und sie leben hier in dieser Stadt. Das sind vom Stadtrand von Kiew ungefähr 80 Kilometer. Da befindet sich die Stadt Belaya Zerkow, zu Deutsch die Weiße Kirche. Und dort haben sie ihren Platz, dort dienen sie. So sehen sie aus. Das Bild ist gerade einmal 3 Tage alt, haben wir in Norddeutschland gemacht, in der Stadt Gößnitz. Ja, die Familie besteht aus 5 Personen, sie haben 3 Kinder und die älteste Tochter wird im Juni 16, der jüngste ist 6 und ein Gebetsanliegen, der Kleine hat Mandelentzündung bekommen, wenn die Eltern weg sind, natürlich muss ein Kind krank werden, aber es geht ihm anscheinend doch schon etwas besser. Ja, und wir wollen uns über den Dienst der Gemeinde, die heißt einen, hat einen interessanten Namen, Verklärung, in der Stadt Usin in der Ukraine unterhalten. Aber bevor wir dazu schreiten, möchten wir ein Lied singen, und zwar in Ukrainisch. Haben die Geschwister, die Russisch können, das Lied verstanden? Ukrainisch ist doch etwas anders als Russisch. Mein allertreuster Herr Jesus Christus, du bist mein allerbester Freund und ich widme dir alles, mein Herz, mein Leben, auch meine Schönheit. Ich bin weit in dieser Welt herumgeirrt, lebte in Sünden und doch hast du mich geliebt und mit deinem Blut meine Sünden abgewaschen. Ein Lied von deiner Herrlichkeit oder von deiner Schönheit wolltest du mir ins Herz legen, schenk mir Kraft, mein Kreuz zu tragen und dir für immer treu zu bleiben. Das war der Inhalt des Liedes. Ja, und dann gehen wir weiter. Wir lesen hier den Bibelvers und er spricht zu ihnen, folg mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das hat der Bruder immer wieder betont. Ich werde die Dias jetzt alleine ohne Übersetzung zeigen und im Schnelllauf, sonst schaffen wir es heute nicht mehr. Als Jesus die Jünger berief, dann hatte er Profis vor sich. Das waren professionelle Fischer. Und sie wussten, wie man Fische fängt. Da muss man die Tageszeit beachten, da muss man die Windstärke beachten, da muss man wissen, wann, wo welche Fische sind, welche Netze man nimmt mit großen Maschen, mit feinen Maschen und so weiter. Auch wir müssen bei der evangelistischen Tätigkeit verschiedene Dinge beachten. Und es geht nicht immer auf eine gleiche Tour. Die Gemeinde ist in einem sehr interessanten Ort entstanden. Das ist ein geheimer Flughafen gewesen in der Sowjetunion. Und dieses Flugzeug des Modells Tu-95, eine viermotorige Propellermaschine mit Doppelschrauben, das gab es in der Sowjetunion, diese Flugzeuge, die trugen Atomwaffen an Bord. Und die flogen von Kiew, also südlich von Kiew, bis in den Norden nach Murmansk, dort an die Grenze mit Finnland und Norwegen, und flogen dann am Eismeer entlang bis nach Alaska und dann runter bis nach Japan und kehrten dann zurück zum Flughafen. Und sie hatten immer Atombomben und später Raketen mit atomaren Sprengköpfen an Bord. Es waren ständig 3-4 Flugzeuge in der Luft, um im Falle eines Falles sofort Amerika überfallen zu können. Also die Welt war wirklich immer am Rande eines Krieges. Die Flugzeuge blieben bis zu 48 Stunden in der Luft und wurden mehrmals in der Luft nachgetankt. Ja, und auf diesem militärischen Flughafen wurde 1993 mit einmal ein Gottesdienst durchgeführt von einem Offizier. Der Flughafenkommandant hatte ihm angeordnet, einen Gottesdienst zu veranstalten. Und er hatte eine Bibel und hat dann irgendwas herausgefunden, hat etwas gelesen. Und das wurde bekannt und dann sind Geschwister dahin gefahren, aus 25 Kilometer Entfernung, und da war Viktor mit dabei. Und sie haben dann dort auf dem Flughafen evangelisieren können und in dieser geheimen Militärstadt ist dann eine Gemeinde entstanden. Am Anfang waren es Offiziere und Soldaten und ihre Familienangehörigen, die meisten waren Militärs. Die Gemeinde hat heute 120 getaufte Gemeindeglieder, viele sind aber weggezogen, weil der Flughafen geschlossen wurde. Die Ukraine hat sich von den Atomwaffen losgesagt und somit sind aus 45.000 Einwohnern der Stadt 13.000 übrig geblieben und ein Teil der Gläubigen ist auch weggezogen. Aber die ganze Gemeinde besteht außer den Geschwistern hier aus Menschen, die total aus der Welt kommen. 80 Kinder besuchen die Kinderstunde und hier ist gerade irgendein Fest, die sind so geschmückt, so feierlich. Ja, da gibt es einen Sängerchor, der wird von der Schwester, die wir am Klavier gerade gesehen haben, geleitet. Und auch ein kleines Kinderorchester ist da. Und zum Beispiel der 6-jährige Sohn der Familie, der besucht schon seit 2 Jahren die Musikschule. Musikalische Erziehung wird sehr, sehr ernst gedacht. Die Geschwister sind nicht nur in ihrer Gemeinde dort in Usin tätig, sondern sie fahren in die umliegenden Dörfer. Übrigens 1993 gab es in der Stadt Bela Zerkow eine Gemeinde. In der Stadt sind jetzt daraus 7 geworden, durch missionarische Tätigkeit. Und in der Umgebung noch einmal 15 Gemeinden. Eine von diesen 15 ist ja diese hier. Und von hier aus geht es weiter in Dörfer. Und hier haben wir einen Gottesdienst in einem Dorf, wo es noch keine Gemeinde gibt, in einem Clubgebäude ist dieser Gottesdienst. Also wir können beten, dass die Gemeinde dort auch entstehen kann, in diesem Dorf. Hier sehen wir schon eine Tafel, Haus, ein Gemeindehaus. Wir freuen uns, dass hier und da Gemeinden entstehen. Man denkt auch an andere Leute, die es nicht so gut haben, die nicht zum Gottesdienst kommen können. Das hier ist eine Haftanstalt für Frauen. Und diese Frau hat zum Beispiel 10 Jahre in dieser Haftanstalt verbracht, für ein sehr schweres Delikt. Sie ist zum Glauben gekommen, ist jetzt in der Gemeinde und sie hat Zugang, die kennt dort die Leute und mit ihnen, mit dieser Frau zusammen, können die Geschwister dort im Frauengefängnis evangelisieren. In der Gemeinde sind ganz verschiedene Leute und ganz verschiedene Dienste. So zum Beispiel ist Vadim Tarnopolsky als eine Waise aufgewachsen. Seine Frau, Nadezhda, so ein kleines Persönchen, sie ist zwar mit Eltern aufgewachsen, aber die waren Alkoholiker, sodass sie eigentlich kein richtiges Familienleben erlebt hat. Und als sie dann geheiratet hatten, dann haben sie gesagt, wir wollen aber eine richtige Familie haben. Sie haben 2 Kinder, 2 Söhne bekommen, die hier vorne sitzen. Und dann hat die Frau leider eine Herzoperation bekommen. Sie hat eine Verdünnung an der Aorta und bei einem Blutdruckanstieg würde die platzen und dann wäre sie auf der Stelle tot. Und so darf sie keine Kinder mehr haben. Und daraufhin haben sie dann Waisenkinder aufgenommen. Es begann mit dieser dunkelhäutigen Ina, die war damals, als sie aufgenommen wurde, über 8 Jahre und wurde in einem Heim wie ein Tier behandelt und man hat ihr auch unverhohlen gesagt, irgendwann kommst du in den Zoo zu den Affen. Und dieses Kind mit laut Papieren angeborenem Schwachsinn hat die Familie aufgenommen. Dann wurden noch 5 Kinder aus einer Familie aufgenommen, in der der Vater die Mutter umgebracht hat und im Gefängnis landete. 5 Kinder, das sind hier diese, mit dem. Dann kam noch ein Roma im Sinne ein Zigeunerjunge dazu. Alles Kinder mit Schäden, mit irgendwo unterentwickelt. Von dem Mädchen wurde behauptet, sie wird nie im Leben reden. Diese hat überhaupt kein Gedächtnis, die wird nie irgendetwas behalten können. Man hat sich viel Mühe gemacht und die nicht reden würde, die plappert ohne Ende. Die kein Gedächtnis hatte, ist die einzige, der man auf einmal 5 Aufgaben geben kann und die vergisst keine. Und die Ina, die mit dem angeborenen Schwachsinn, die Älteste, die hat sehr gute Note, zwischen gut und sehr gut. Manche sind dann befriedigend, aber überwiegend gut. Das ist das Problem der Waisenhäuser in der ehemaligen Sowjetunion. Die meisten Kinder, 80%, kommen mit der Diagnose Oligophrenie, das heißt angeborener Schwachsinn, aus diesen Heimen. Und bei den meisten ist es pädagogische Vernachlässigung. Die Familie hat sich sehr viel Mühe gemacht. Und dann denkt man, hier muss der Segen Gottes direkt ja sichtbar sein. Und dann hat man bei dem Mann einen Gehirntumor entdeckt, kurz nachdem sie diese Kinder aufgenommen haben. Und dann fragt man sich, wie kann Gott so handeln mit den Menschen? Gott ist souverän, wir können ihm nicht vorsagen. Er durfte operiert werden, es war eine schwere OP, sehr schwere, schwierige OP. Und das kostete auch etwas, aber Gott hat ihn gesund gemacht. Die Familie ist sehr berühmt, sie wurde mehrmals im Fernsehen gezeigt und selbst der Präsident hatte die mal als eine Familie eingeladen mit vielen Kindern und ein Auto geschenkt. Ja, hier sehen wir eine andere Familie, wo es nicht so gut geht. Die haben auch 2 Kinder aufgenommen, den und den. Und dieser hat jetzt Störungen, eine Bulimie und wird in der Psychiatrie behandelt. Man hatte bei der Aufnahme des Kindes die Diagnose verheimlicht und das passiert immer wieder, wenn man Waisenkinder aufnimmt. Man versucht, die Kranken abzuschieben und die Diagnosen zu verheimlichen, sodass man gar nicht weiß, wen man da aufnimmt. Da muss man sich schon dessen bewusst sein. Da können wir nur beten. Ja, und die Tochter selbst, die eine Tochter sitzt im Rollstuhl, er ist auch etwas behindert, ihm fehlen einige Finger, hat sich die irgendwo mal abgesägt. Wichtig ist die Erziehung der Kinder schon von klein auf, und da macht man sich große Mühe um die Kinder. Nicht nur aus der Gemeinde, aber auch um die Kinder in der Umgebung. Was sagt uns die Heilige Schrift? Gewöhne einen Knaben an seinen Weg. Er wird nicht davon abhalten. Ja? Der wird schon dabei bleiben. Und deshalb macht man auch besonders viele Freizeiten im Sommer für die Kinder, und da lädt man die Nachbarn ein, und dann sind dann über die Hälfte Kinder aus ungläubigen Familien. Leider konnten sie früher mit den Kindern in die Karpaten fahren oder irgendwohin weiter. Jetzt wird das alles sehr teuer, und daher macht man sich dann Sorge, Gedanken, wie man vor Ort etwas machen kann. Die Geschwister fahren zum Beispiel ins Dorf und machen dort so Ferien mit ihnen. Um 10 Uhr kommen die Kinder, bis 5 Uhr kriegen ein Frühstück, ein Mittagessen, Spiele, Bibelkunde und so weiter. Aber manchmal kommen die Kinder schon um 8. Ja, ihr seid viel zu früh. Ja, aber wir wollen jetzt schon essen. Zu Hause kriegen wir nichts. Da gibt es nichts zu essen, weil die Eltern Alkoholiker oder noch irgendetwas sind und sich nicht um die Kinder kümmern. Ja, und die dann ernstes Interesse zeigen, die werden dann später noch zu einer besonderen Freizeit eingeladen. Hier ist so ein kleiner Bibelunterricht in einer Kleingruppe. Ja, im Dorf kann man solche Spiele sich erlauben, und das ist schön. Und zum Abschluss, nach 10 Tagen, werden dann die Eltern eingeladen. Und das ist besonders fruchtbar. So zum Beispiel im Dorf Antonovka oder Malaya Antonovka wollten die Eltern, die Erwachsenen, nicht kommen. Die haben 2 Jahre versucht, die Geschwister, das klappte nicht. Und dann haben sie eine Kinderfreizeit gemacht, und dann haben die Kinder ihre Eltern, ihre Großeltern eingeladen. Und dann sind die Eltern gekommen. Und so ist dort auch eine kleine Gemeinde entstanden. Und bei dieser letzten Veranstaltung mit den Eltern zusammen haben die Kinder dann den Eltern Lieder vorgesungen, Gedichte vorgetragen, und das hat sie wirklich überzeugt. Nun, die Gemeinde in Antonovka ist weitgehend durch den Dienst dieses Bruders entstanden. Er ist Oberleutnant gewesen, hat auf dem Flughafen diese Atomraketen in einem Packlager dort bewacht. Es war ein wichtiger Dienst. Seine Frau war eine Soldatin. Sie war Telefonistin dort oder hat im Tower gesessen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Die Familie wächst auch. Und der Bruder hat nach dem Zerfall der Sowjetunion seinen Posten verloren, und er hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass der Eisenschrott auf einer Deponie ausgrub, und dieses Eisen wurde dann abgeliefert, und dafür bekam er ein bisschen Geld, und sie haben sich so irgendwie über Wasser gehalten. Nun, manchmal haben wir auch etwas dazu beigesteuert. Ja, da ist die Gemeinde entstanden, und es konnte so ein kleines Häuschen erworben werden mit 3.500 Quadratmetern Grundstück an einem See für 3.000 Euro. Wir freuen uns, dass wir daran teilhaben durften. Dieser Bruder hat seinen Dienst dort jetzt an diesen Bruder weitergegeben und ist als Missionar im nächsten Dorf tätig. Was auch sehr gut ankommt, und ich weiß, hier wurden auch schon Fahrräder gesammelt, ein Teil ist auch dahin gekommen, das sind die Sommereinsätze auf Fahrrädern. Die Geschwister fahren dann mit einer Gruppe in ein Dorf, bleiben dort 3 Tage, arbeiten tagsüber bei den Leuten, helfen im Garten, reparieren Zäune, Häuser und machen, was sie können. Und abends gibt es dann einen Gottesdienst. Ja, eine gleiche Uniform, es waren manchmal 2 Gruppen, und es freut uns, dass diese Einsätze auch schon dazu geführt haben, dass in einem Dorf eine Gemeinde entstanden ist, in einem anderen ist ein Bibelkreis entstanden. Dieses Jahr soll es wieder zu einem Einsatz kommen. Leider kommen dann immer die alten Leute und die Kinder, aber die Jugend, die ist schwer in das Zelt zu holen. Aber da gibt es eine Möglichkeit. Erstens muss man die Jugendlichen selbst zurüsten, die müssen darauf gewappnet sein, dass es nicht immer so klappt, wie wir selbst wollen, aber sie haben dann jedes Mal eine Bibelstunde, wo sie auch nochmal zugerüstet werden. Und abends nach dem Gottesdienst gibt es dann ein Lagerfeuer und da kommt die Dorfjugend. Und dann gibt es Gespräche bis in die Nacht, bis 2 Uhr, bis 3 Uhr nachts. Und in dieser ungezwungenen Atmosphäre kann man die Leute wirklich auf das Wort Gottes hinweisen. Zu diesen Fahrradeinsätzen hat sich die Polizei willig erklärt oder die Behörden, sie zu begleiten, zu beschützen. Früher wurden die Christen verfolgt und jetzt beschützt die Polizei einen manchmal. Das ist auch etwas Besonderes. Nun, und wenn im Dorf, wenn in diesen Kinderfreizeiten jemand Interesse zeigt, sich bekehrt oder noch irgendwie, dann muss er weitergeführt werden geistlich. Und dann macht man besondere Freizeiten und wir bauen jetzt ein Freizeitheim auf in der Nähe von Usin, in einem Dorf am Flussufer. Im Dorf wurden schon mal Hilfsgüter verteilt und der Vorsitzende, der war so begeistert, er sagte, ich möchte, dass ihr in meiner Nähe bleibt. Solange ihr in unserer Nähe seid, wird es uns gut gehen. Nun mussten hohe Fundamente her, weil da ein Fluss ist, der geht manchmal über die Ufer, damit es also nicht überschwemmt wird. Wir haben 9 Wohncontainer hingebracht. Die sind zu 2 Blocks zusammengestellt. Das sind hier die Duschen und die Toiletten. Und hier ist so ein kleines Häuschen zusammengestellt worden. Und das wird jetzt langsam ausgebaut. Mit eigenen Kräften. Voriges Sommer waren schon 2 Freizeiten dort. Und diese vielen Gemeinden, die brauchen wirklich ein Zentrum, wo sie regelmäßig Ausbildung machen können. So sieht es dann in diesen Wohncontainern aus. Die Betten, die Matratzen kommen von Deutschland. Ja, und die Kinder sind glücklich, dass sie mal wirklich für einige Tage Gemeinschaft haben können. In diesem Sommer steht noch eine Arbeit bevor. In diesem Zelt haben die vorigen Sommer gegessen, aber das Gesundheitsamt ist unglücklich darüber. Die sagen hier, die sanitären Normen werden nicht eingehalten, das Essen wird nicht richtig zubereitet. Es muss ja alles Edelstahl sein und so, die sind auch schon so weit wie wir. Und jetzt wird da etwas gemacht. Aber Geld ist Mangelware, ja, und daher muss alles so weit wie möglich mit eigenen Händen gemacht werden. Dieser Bruder mit Krücken war früher Offizier in Afghanistan, ist er mit einem Hubschrauber abgestürzt und hat sich die Beckenknochen beschädigt, eine Nekrose, also die sterben ab und er konnte kaum noch gehen und wir konnten ihm helfen, er hat jetzt künstliche Hüftgelenke bekommen. Vom Staat hat er so ein Invalidenauto bekommen, das hat ein paar PS, aber nicht sehr viel, aber es fährt. Und jetzt, nach der OP, kann er so richtig dort die ganze Sache übernehmen. Die haben schon 2 Koffer Papiere mittlerweile für dieses Freizeitheim. Also der bürokratische Krieg ist dort nicht geringer als hier bei uns. Und irgendwie wird es aber, der gute Mann ist Offizier, er ist gut gebildet, er kommt mit den Behörden zurecht und er kommt auch mit den Kindern zurecht. Und die Teens, die spuren, wenn er was sagt. Der kann das. Eine weitere Möglichkeit, etwas für die Geschwister dort mit ihnen zusammen zu tun, sind die Hilfsgüter. Unser Scania, der fährt ja regelmäßig und Tietmoning und Traunreuth ist bei uns ein fester Begriff im Missionswerk. Da kommt wieder ein Anruf, da ist schon wieder alles voll, wir müssen die Sachen abholen. In so einen LKW passen 2000 Bananenkartons auf einmal rein. Und wir fahren 20 Jahre lang über 30 LKWs pro Jahr und es wird nicht weniger. So schlecht geht es uns. 60.000 Bananenschachteln pro Jahr bringen wir weg und wir sind nicht die Einzigen und es wird nicht weniger. Wir leben sehr, sehr gut. Ja, im Herbst hatten wir bei einem Bruder 20 Tonnen Mehl gekauft. Er ist Missionar, hat eine kleine Landwirtschaft und konnte seinen Weizen nicht verkaufen. Da haben wir den Weizen abgekauft, Mehl daraus gemacht und solche Tüten mit Mehl, mit Lebensmitteln. Hier steht von Herz zu Herz ein Bibelvers. Jeder diene dem anderen mit der Gabe, die er selbst bekommen hat. Und mit diesen Paketen konnten unsere Geschwister vielen Menschen Freude machen, aber das war auch eine wesentliche Unterstützung. 2 Liter Öl ist vielleicht nicht viel für uns, aber zu dem Wenigen noch ein bisschen hinzu, dann wird es im Winter etwas leichter. 700 Pakete alleine die Geschwister in Usin verteilt, aber insgesamt waren es über 20 Tonnen, das waren tausende Pakete. Und die Menschen, die sind wirklich sehr, sehr dankbar. Auch diese Geschenke, die hier in Deutschland gemacht werden, bringen viel, viel Freude. Wir bieten das an, so individuelle Geschenkpakete zusammenzustellen. Dann schreibt man drauf, ob es für ein Mädchen, für einen Jungen ist, ob da ein Auto oder eine Puppe drin ist, für welches Alter, 8 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre. Und die holen wir ab und bringen sie dorthin. Ja, die Sachen müssen dann dort erstmal sortiert werden und dann können sie weitergegeben werden. Viele Menschen leben total im Elend, lassen sich gehen, fangen an zu trinken, aber wenn man ihnen eine Ermutigung bringt, ein Testament mit einem Trostwort und materiell noch irgendetwas, dann bekommen sie neuen Mut fürs Leben. Im August vorigen Jahres gab es in den Karpaten eine Überschwemmung und viele Dörfer wurden zerstört, viele 1000 Häuser wurden zerstört bei dieser Überschwemmung. Das war gerade in der Gegend, wo das alte Gemeindehaus hingegangen ist, aber unser Missionar war dort auch überfordert. Alles konnte er nicht dort abfangen. Und dann haben wir auch Bruder Victor gebeten, mal dahin zu fahren und in anderen Gebieten nachzuschauen. Ja, der Zustand ist sehr, sehr elendig. Die Häuser sind wirklich zerstört. Hier zum Beispiel ist die Wand rausgefallen und hier war noch ein Kleiderschrank und das Dach hängt jetzt auf dem Kleiderschrank. Die Häuser der Reichen, die auf guten Fundamenten aus Ziegelstein gebaut sind, die sind stehen geblieben. Aber die Lehmhütten sind eingestürzt. Es gab verschiedene Möglichkeiten, dort Hilfe zu geben. Und das Interessante, wie Gott manchmal wirkt, unser Lastwagen war gerade durch den Zoll, war freigegeben und da kam die Nachricht von der Überschwemmung. Wir haben gesagt, also dreht mal um und fahrt in die Karpaten. Und ausgerechnet, als der General und der Innenminister mit dem Hubschrauber aus Kiew hinkamen, um die Lage zu erörtern, um alles mal anzuschauen, da stand unser Lastwagen dort. Die haben sich aber arg gewundert. Wir schaffen es gerade 500 Kilometer mit dem Hubschrauber zu fliegen, dann sind die Deutschen mit dem Lastwagen schon dort. Und das war für Peter Nastasichuk natürlich etwas sehr, sehr Gutes, sehr gut. Naja, die Sachen wurden verteilt und wir sehen hier die ausgebrochenen Wände. Das Haus hat einen Rutsch nach rechts gemacht und besonders tragisch war das Schicksal dieser Frau. Ihr Haus ist zerstört, sie ist zum Glauben gekommen vor einigen Jahren. Ist alleinstehend mit einem kleinen Kind. Und jetzt hat der Staat eingewilligt, für sie ein Haus zu bauen, aus Plastik, ganz billige Bauweise. Aber das Geld hat nicht gereicht. Wo es geblieben ist, weiß man nicht bei diesen Baufirmen, ob es wirklich nicht gereicht hat oder ist es irgendwo verschollen. Das Haus ist soweit fertig, aber keine Tür, kein Fußboden, keine Heizung, keine elektrischen Leitungen, nichts. Wie sollte man da drin leben? Die arme Frau, die blieb also im Zelt und draußen gab es schon tüchtig Frost. Sie hatte gerade eine Gasflasche, wo sie ihr Essen zubereiten konnte, auf einem Gasherd, hier ist die Gasflasche, und so mit einem 3-jährigen Kind da drin zu leben im Zelt und der Winter vor der Nase. Und da ruft der Bruder Victor an, sagt er, was sollen wir machen? Sollen wir das gleichmäßig auf die Opfer verteilen? Ich sage, macht so, wie es richtig ist. Einige haben es schlechter als die anderen. Diese alleinstehende Frau konnte sich nicht helfen. Dann hat man dort Geschwister gefunden vor Ort. Die haben Geld bekommen von uns und von den Gemeinden drüben wurde es gesammelt. Und in 2 Tagen konnte die Frau in ihr Haus einziehen. Man kann sich die Dankbarkeit dieser Menschen kaum vorstellen. Ja, Unser Ziel ist es, den Herrn zu verherrlichen, und mit diesen verschiedenen Methoden kann das auch geschehen. Wir freuen uns darüber. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn dann als Ergebnis dieser ganzen Anstrengungen, dieser ganzen Mühen die Menschen zum Glauben kommen. Und hier am Fluss ist eine Versammlung, einige Geschwister wollen sich taufen lassen. Das wird im offenen Fluss gemacht und das hier ist die Gruppe, die getauft wird. Hier ist Viktor und hier ist noch ein Täufer. Die taufenden Geschwister, das war die letzte Taufe im vorigen Jahr im Fluss. Auf einem kleinen Floß hier noch ein Blumenstrauß. Und das ist dieser Oberleutnant, der dort auch missionarisch effektiv tätig ist. Ja, man kann noch vieles zeigen. Wir haben noch viele, viele Bilder. Ich könnte jetzt noch 10.000 Bilder zeigen wahrscheinlich. Aber das ist nicht der Sinn heute der Übung. Und wir möchten mit diesem Vers diese Präsentation abschließen, aus Lukas 10, Vers 2. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Als Jesus seine Jünger aufrief zu beten, weil die Ernte groß war, dann haben die das getan. Und wisst ihr, beten ist sehr gefährlich. Gott könnte unsere Gebete erhören. Und wen hat Jesus ausgesandt? Seine Jünger, die gebetet hatten. Machen wir uns auf etwas gefasst. Wenn wir wirklich anfangen zu beten, dann wird der Herr uns plötzlich Dienste zeigen, wo wir für ihn wirksam werden können. Dann gehen uns die Augen immer mehr auf. Aber das ist auch das Schönste, das Freudigste, was wir machen können, dem Herrn dienen, aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Ja, damit möchten wir diese Präsentation beenden. Und jetzt haben wir gerade schon keine Zeit mehr für den Rest. Oder darf der Bruder noch einige Worte an uns richten? Viktor, proszę. Ich werde ihn übersetzen müssen.
Я рад сегодня иметь общение вместе с вами.
Ich freue mich, dass ich diese Gemeinschaft mit euch heute haben kann.
И пользуясь этой возможностью, хочу передать приветствие вам от ваших братьев и сестер с Украины.
Und bei dieser Gelegenheit möchte ich Grüße von euren Geschwistern aus der Ukraine übermitteln.
И благодарность за ваше участие в миссионерском служении.
Ich danke euch für die Teilnahme am missionarischen Dienst.
Потому что то, что было сделано миссионерами или в России, или в Казахстане, в Узбекистане, в Украине, в других местах,
denn das, was die Missionare in Ukraine, in Kasachstan, Usbekistan oder sonst wo getan haben,
оно было сделано потому, что кто-то откликнулся на призыв идти и пошел свидетельствовать о Христе.
Das konnte nur getan werden, weil jemand auch hier reagiert hat auf den Zuruf zum Dienst.
Кто-то поддерживал материально, кто-то печатал Библии, кто-то молился об этом.
Jemand hat hier materiell geholfen, jemand hat Bibeln gedruckt, jemand hat gebetet.
Сегодня я хотел бы оставить на память слово Господне, которое записано в послании к евреям, 10 глава, 32-37 стихи.
Ich möchte einen Abschnitt hier hinterlassen zur Erinnerung, zur Ermutigung aus Hebräer 10, Vers 32 bis 37. Прочитаю по-немецки. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben.
Когда я читаю это место, я вспоминаю часто историю, которую прочитал когда-то в спортивной газете.
Wenn ich diesen Abschnitt lese, erinnere ich mich oft an einen Artikel aus einer Sportzeitung.
Во время Олимпийских игр 1972 года, во время забега на марафонскую дистанцию произошел следующий случай.
Im Jahre 72 bei den Olympischen Spielen, das war wohl in München, war beim Marathonlauf folgendes Ereignis geschehen.
Недолго после того, как только начался забег, один бегун упал и сильно травмировал ногу во время падения.
Kurz nach dem Start ist ein Läufer umgeknickt und hat seinen Fuß beschädigt.
Он очень хорошо начал свой забег.
Er hat sehr gut angefangen zu laufen.
Но вскоре из-за травмы он начал отставать.
Aber wegen dieses Stolperns blieb er immer weiter zurück.
Вскоре нога его распухла, и он еле мог идти.
Bald war sein Fuß geschwollen und er konnte kaum noch gehen.
Многие кричали ему с трибун: «Давай, сходи с дистанции, ты все равно проиграл, зачем ты мучишь себя?»
Viele haben gesagt, von den Tribünen ihm zugerufen: «Gib auf, wozu quälst du dich?»
Но он продолжал идти.
Aber er ging.
Бегуны уже дошли до финиша, а он все еще хромал по беговой дорожке.
Die Läufer hatten ihre Runden schon hinter sich, aber er hat hartnäckig weitergemacht und ist gegangen.
Когда переступил финишную черту, упал обессилевший.
Und als er dann das Ziel erreicht hatte, dann ist er dann kraftlos umgefallen.
Те зрители, которые еще оставались на трибунах, они поднялись и стоя аплодировали ему.
Die Leute waren schon zum Teil weggegangen, aber die noch auf den Tribünen waren,
подбежали журналисты и спрашивают,
standen auf und haben applaudiert. Es kamen Journalisten.
Какой смысл того, что вы сделали?
Und die Journalisten fragten ja, was hat es für einen Sinn gehabt?
Вы профессиональный спортсмен.
Sie sind ein Profiläufer.
Вам нужно было сойти с дистанции и сохранить себя для следующих соревнований.
Sie hätten aufgeben müssen, um die Kraft für die nächsten Wettbewerbe zu bewahren.
И он сказал очень важную фразу.
Und er sagte eine wichtige, machte eine wichtige Aussage.
Моя страна, которая послала меня на эти соревнования,
mein Land, das mich geschickt hat zu diesem Wettbewerb,
послала меня не для того, чтобы я поучаствовал в забеге,
haben mich nicht gesandt, dass ich einfach teilnehme an diesem Lauf.
Меня послали, чтобы я дошел до финиша.
Sie haben mich gesandt, damit ich das Ziel erreiche.
Здесь автор послания обращается к христианам из евреев, говорит, что вы очень хорошо начинали, вспомните прежние дни ваши.
Und der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt hier: Ihr habt gut angefangen, erinnert euch an den Anfang.
У вас была искренняя любовь.
Ihr hattet eine aufrichtige Liebe.
У вас была жертвенность.
Ihr wart opferbereit.
Когда ваше имение грабили, вы это принимали с радостью, зная, что у вас есть на небесах намного лучше.
Und wenn ihr ausgeraubt wurdet, dann habt ihr das mit Freude aufgenommen, weil ihr wusstet, ihr habt etwas Besseres im Himmel.
Вы не стеснялись узников.
Ihr habt euch nicht geschämt der Gefangenen.
Готовы были нести чужие тяжести.
Ihr wart bereit, fremde Lasten aufzunehmen.
Но хорошее начало – это еще не хороший конец.
Aber ein guter Anfang bedeutet nicht automatisch ein gutes Ende.
Я думаю, что вы тоже знаете много христиан, которые очень хорошо начинали.
Und ich denke, ihr kennt viele Christen, die sehr gut angefangen haben.
Но кто-то был увлечен тем, что происходит на трибунах, как оценивают его люди.
Aber viele haben zu viel Gewicht Obacht darauf gegeben, wie die Menschen auf sein Leben reagieren werden.
Кто-то на кого-то обиделся.
Jemand ist beleidigt auf irgendjemanden.
Кто-то подумал, что приз не такой ценный.
Приз. Manche haben vielleicht gedacht, dass der Lohn nicht so reizend ist.
И, к сожалению, многие сошли с дистанции.
Und leider haben viele diesen Lauf abgebrochen.
Но Господь Иисус Христос призвал нас идти за Ним не для того, чтобы мы попробовали жить христианской жизнью.
Aber der Herr hat uns nicht berufen, dass wir mal ausprobieren sollen, wie es ist, ein christliches Leben zu führen.
Получится или не получится?
Wird's klappen oder wird's nicht klappen?
Он призвал нас, чтобы мы могли дойти до финиша.
Er hat uns gerufen, dass wir das Ziel erreichen.
И мы считаем, что для того, чтобы дойти до финиша, терпение нужно вам.
Und wir haben hier gehört, dass wir Geduld brauchen, um das Ziel zu erreichen.
Когда говорим о терпении, вспоминаем Иова.
Und wenn wir an Geduld denken, dann müssen wir an Hiob denken.
Я думаю, что никто из нас не пережил того, что пережил Иов.
Ich denke, keiner von uns hat das erlebt, was Hiob erlebt hat.
И каждый раз задаешь себе вопрос, откуда он имел силы так выстоять.
Und dann fragen wir uns, woher hatte die Kraft, so fest zu bleiben bis ans Ende?
И когда мы читаем книгу Иова, 19 глава, 25 стих,
in Hiob 19, Vers 25 lesen wir dann,
Иов говорит, я знаю, Искупитель мой жив.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Как важно тогда, когда приходят переживания, трудности, испытания,
es ist so wichtig, bei Schwierigkeiten, bei verschiedenen Prüfungen, die wir erleben,
помнить, что наш Искупитель жив.
Daran zu denken, dass unser Erlöser lebt.
Даже если нам иногда кажется, что он не слышит наши молитвы.
Selbst wenn wir, es uns scheint, dass er unsere Gebete nicht hört.
Не забывайте, что он живой.
Dürfen wir nicht vergessen, dass er lebt.
Он контролирует всякую ситуацию.
Und er kontrolliert jede Situation.
В этом месте мы прочитали еще одно важное напоминание.
Und noch eine wichtige Erinnerung.
Всяким скорбям и переживаниям есть определенный отрезок.
Jedes Leid, jede Prüfung hat, ist begrenzt, zeitlich begrenzt.
Настанет то время, когда закончится переживание, когда закончится скорби, испытание, закончится труд, и грядущий придет и не замедлит.
Es wird der Zeitpunkt kommen, da wird es alles aufhören, jede Prüfung, jedes Leid, und es wird kommen, der kommen soll.
И тогда те, которые не сошли с дистанции, они получат свою награду.
Und wer den Lauf nicht abgebrochen hat, der bekommt eine Belohnung.
К сожалению, те, которые не дошли до финиша,
wer aber nicht,
потеряют свою награду.
Nicht bis zu Ende gekämpft haben, die verlieren ihren Lohn.
Одна семья совершала миссионерское служение в Латинской Америке.
In Latin America gab es eine missionarische Familie.
Практически всю жизнь свою, от молодости до старости, прожили там.
Von jung bis alt haben sie dort verbracht.
Там были образованы новые церкви, новые братья и сестры понесли Евангелие дальше.
Es sind neue Gemeinden entstanden und weitere Missionare haben das Evangelium weitergetragen.
И эта молодая пара, и эта пожилая пара решила возвратиться в Америку.
Und dieses alte Ehepaar beschloss dann zurück nach Nordamerika zu ziehen.
Они взяли билет на корабль.
Sie haben eine Fahrkarte genommen für das Schiff.
И вечером, сидя на палубе, размышляли о том, кто их встретит в аэропорт, в порту.
Und auf dem Schiff haben sie dann überlegt, wer wird uns dort im Hafen empfangen?
Они вспоминали своих друзей из церкви.
Sie erinnerten sich an ihre Freunde aus der Gemeinde.
Тех, с кем их молодость прошла.
Sie erinnerten sich an die Menschen, die, mit denen sie die Jugend verbracht hatten.
Думали, кто еще остался живой, кто еще их помнит.
Interessant, wer da noch lebt, wer sich noch an sie erinnert.
Ну вот, на горизонте показалась земля.
Und endlich wurde der Land an sichtbar.
Вскоре стало видно очертания зданий.
Und wurden die Gebäude sichtbar.
Вскоре стало видно уже людей на берегу.
Und endlich konnte man auch die Menschen schon am Ufer erkennen.
Они стояли на палубе и внимательно всматривались, кто стоит там.
Und sie schauten aufmerksam, wer steht denn dort am Hafen.
Они видели, что там есть много цветов, блестят трубы духового оркестра.
Viele Blumen. Posaunenorchester, die Posaunen, die glänzen so im Sonnenlicht.
Они подумали, неужели наша церковь так приготовилась нас встретить?
Und sie dachten, kann es denn sein, dass unsere Gemeinde uns so empfängt?
Корабль причалил, подали трап.
Das Schiff legte an, es wurde dann die Treppe drüber gelegt.
Люди начали выходить на берег, заиграл оркестр.
Die Menschen stiegen aus, es spielte ein Orchester.
И оказалось, что вместе с ними на этом корабле из отпуска возвращался какой-то сенатор.
Es stellte sich heraus, irgendein Senator kehrt aus seinem Urlaub zurück.
И все эти цветы и музыка были для него.
Und alle Blumen und das Orchester war für diesen Senator.
Вместе со своими чемоданами они сошли на берег и стояли, ждали, когда кто-то подойдет к ним.
Sie stiegen aus dann mit ihren Koffern, diese Missionare, und warteten, wird jemand uns abholen?
Никто не подходил.
Aber es kam keiner.
Все разошлись уже.
Alle waren auseinandergegangen.
Они стояли своими чемоданами и оглядывались.
Und sie standen dort und schauten sich um sich.
Подошли, взяли такси.
Dann haben sie ein Taxi genommen.
В дешевую гостиницу.
Fuhren zu einem billigen Hotel.
Молчали, даже тяжело было разговаривать друг с другом.
Sie schwiegen, es fiel ihnen schwer miteinander zu reden.
И прежде чем лечь отдыхать, склонились перед Богом в молитве.
Vor dem Schlafengehen haben sie sich dann nochmal niedergekniet zum Gebet.
Этот пожилый брат не выдержал и расплакался.
Der alte Bruder hielt es nicht aus, fing an zu heulen.
Он сказал, Господи, я всю жизнь тебе служил.
Herr, ich habe mein Leben lang dir gedient.
Я многое пережил, я многим пожертвовал.
Ich habe viel durchgemacht, ich habe viel geopfert.
И вот когда пришло время вернуться домой, нас даже никто не встретил.
Und jetzt, wo die Zeit gekommen ist, zurückzukehren, hat uns kein Mensch in Empfang genommen.
Этот сенатор, он две недели не был дома, и его встречают с цветами, с оркестром, а я всю жизнь провел на миссионерском труде.
Ja, dieser Senator war nur zwei Wochen weg und er wurde mit einem Posaunenchor mit Blumen empfangen und ich habe mein Leben lang geopfert.
Помолились, легли отдыхать.
Dann legten sie sich schlafen.
И Бог поспешил утешить.
Und der Herr hat sie getröstet.
Бог говорит, знаешь, сын, а ты еще не дома.
Und der Herr hat ihm den Gedanken geschenkt, aber mein Sohn, du bist ja noch nicht nach Hause gekommen.
Вот когда ты придешь домой в небо, я не забуду тебя встретить.
Wenn du dann nach Hause kommst, im Himmel ankommst, dann werde ich dich nicht vergessen.
Там тебя будут не только встречать с цветами, с оркестром.
Da wird mehr als Blumen oder Orchester sein.
Тебя будут встречать ангелы.
Engel werden dich in Empfang nehmen.
И там я для тебя приготовил венец.
Und dort habe ich für dich eine Krone zubereitet.
Я сегодня хотел бы сказать, что, может быть, у кого-то начали упускаться руки.
Und vielleicht gibt's ja unter uns Menschen, die auch den Mut verlieren.
Может, кто-то уже устал идти по этому пути.
Vielleicht ist jemand müde geworden, auf diesen Weg zu gehen.
Друзья, мы еще не дома.
Meine Lieben, wir sind noch nicht zu Hause.
Не сходите с дистанции.
Gib nicht auf den Lauf.
В конце этого пути ожидает великое воздаяние.
Am Ende dieses Weges wird eine große Belohnung kommen.
Христианский путь – это превосходный путь.
Der christliche Weg ist ein ausgezeichneter Weg.
Иногда здесь тоже мы плачем.
Manchmal weinen wir hier auf Erden.
Мы имеем переживания.
Wir haben verschiedene
болезни,
Probleme, Krankheiten.
Много страданий.
Viele leiden.
И вчера мы ходили здесь вечером и говорили о том, что практически каждая земля, она пролита, полита кровью христиан.
Gestern haben wir hier einen Spaziergang durch die Natur gemacht und haben uns an die Geschichte erinnert und haben gesagt, praktisch ist jeder Platz hier in dieser Gegend auch mit Blut, mit christlichem Blut begossen.
Но в конце этого пути нас ожидает Господь Иисус Христос.
Aber am Ende dieses Weges wartet Jesus Christus auf uns.
Он никого не забудет из вас.
Er wird niemanden übersehen.
Он ожидает каждого.
Er erwartet einen jeden.
Но я хотел бы сказать еще одно.
Und noch eines.
Если кто-то сегодня еще не решился идти по этому пути,
wenn jemand noch nicht entschieden ist, diesen Weg zu betreten,
действительно, христианский путь труден путь.
Der christliche Weg ist ein schwieriger Weg.
И от этого, и, может быть, от многого приходится отказаться, чтобы идти по этому пути.
Und man muss einiges ablegen, um auf diesen Weg zu gehen.
И у вас есть возможность выбрать намного легче путь.
Und ihr habt die Möglichkeit, einen viel leichteren Weg zu wählen.
И можно прожить жизнь, имея меньше скорби и слез.
Man kann durch dieses Leben mit weniger Leiden, mit weniger Tränen machen.
Но когда вы дойдете до финиша, aber кто встретит вас?
Aber dort, am Ziel, wer wird euch dann empfangen?
Я знаю, меня будет встречать Господь Иисус Христос.
Ich weiß, mich wird Jesus Christus erwarten.
Если вы не примирились с Ним,
und wenn ihr mit ihm keinen Frieden geschlossen habt,
кто-то еще не решился идти по этому пути,
und wenn jemand noch nicht diese Entscheidung getroffen hat, mit ihm zu gehen,
подумайте, кто встретит вас в вечности?
Ich möchte euch einfach fragen, wer wird euch dort in Ewigkeit in Empfang nehmen?
Примите его как своего Господа и Спасителя.
Nehmt ihn auf als euren Herrn und Erlöser.
Начните следовать за ним.
Beginnt den Weg der Nachfolge.
Это действительно превосходный путь.
Das ist der beste Weg.
Аминь.
Аминь.